Ja, guten Morgen. Ich darf Sie auch alle ganz herzlich grüßen zu diesem Gottesdienst. Und bevor ich beginne, möchte ich selbst auch noch einmal beten. Vater im Himmel, in Jesu Namen danke ich dir für diesen Morgen, den du schenkst, für alles, was wir schon zur Ehre deines Namens hören und singen durften. Und ich bitte dich, wirk auch jetzt durch deinen wunderbaren Heiligen Geist, Herr. Verherrliche dich selbst in unserer Mitte, dass wir nur dich sehen, Herr. Und auch wenn unsere Worte, meine Worte viel zu kurz kommen, um deine Herrlichkeit zu beschreiben, dass es doch ein wenig unsere Herzen bewegen und stärken darf und unsere Blicke auf dich richtet. Schenk dazu deine Gnade. Wir brauchen dich und danken dir. Amen. Amen. Ja, ich hoffe, Sie haben gut zugehört beim Zeugnis von Miriam, denn eigentlich ist das Thema heute, was sie soeben erzählt hat. Also, wenn Sie jetzt einfach müde sind und einschlafen, dann denken Sie nachher wieder an das Zeugnis von Miriam und Sie haben das Thema der Botschaft auch intus. Denn heute möchte ich eigentlich nur, um es mal so zu sagen, nur in Anführungszeichen, den Befehl von Philipper 4, Vers 4 umsetzen. Nämlich, freut euch im Herrn alle Zeit und abermals sage ich, freut euch. Und die Frage ja, wie können wir diesen Aufruf, diesen Befehl in die Praxis umsetzen? Die Verse 5 bis 9 von Philipper 4, die ja der Peter vorgelesen hat, die geben Antwort. Kurz gesagt, der Gott des Friedens wird mit uns sein und wir werden die Freude im Herrn finden, wenn wir tun, was wir gelernt, empfangen, gehört und an den Aposteln, also in der Heiligen Schrift, als Beispiel gesehen haben. Also das ist die eine Seite, allerdings ist das heute weniger das Thema. Ich möchte es aber trotzdem erwähnen. Das ist die eine Seite. Ein Leben ganz und gar, wie es Gott gefällt, alles Gut und Heilige tun zu wollen, das führt uns auch zu einem Frieden und einer Freude im Herrn, die wir in einem oberflächlichen und selbstsüchtigen Zustand wahrscheinlich niemals für möglich halten würden. Die andere Seite ist die, die ich heute Morgen umsetzen möchte, nämlich über alles Gute und Heilige nachzudenken. Und das befiehlt uns Philipper 4, Vers 8. Philipper 4, Vers 8 möchte ich noch einmal vorlesen. Im Übrigen, ihr Brüder und natürlich auch Schwestern, alles, was wahrhaftig, was ehrbar, was gerecht, was rein, was liebenswert, was wohllautend, was irgendeine Tugend oder etwas Lobenswertes ist, darauf seid bedacht. Ja, oder darüber denkt nach, das bewegt in euren Herzen. Was führt uns zur Freude und zum Frieden im Herrn? Einerseits, wir tun das Gute und Heilige. Und andererseits, wir bedenken das Gute und Heilige. Beides geht Hand in Hand. Und jetzt die Frage, was, über das wir heute nachdenken könnten, ist denn durch und durch wahrhaftig, ehrbar, gerecht, rein, liebenswert, wohllautend, tugendhaft und lobenswert? Wer ist der Vollkommene? Jesus, ja, Gott selbst, es ist unser Herr und Gott. Um es genauer zu sagen, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist. Und darum soll es an diesem Morgen gehen, um die unaussprechliche Herrlichkeit unseres Gottes. Das Höchste all unseres Denkens und Sinnens und Trachtens finden wir in Gott selbst. Und das ist ja auch das größte Gebot, dass wir den Herrn, unseren Gott, lieben mit unserem ganzen Herzen, mit unserer ganzen Seele und mit unserem ganzen Denken, dass wir immer mehr dahin kommen, dass er uns bestimmt. Und darum wird das in den nächsten 30 bis 40 Minuten das Thema sein. Gott selbst. Denn das ist, was wahre Christen wahrlich glücklich macht. Den einen wahren Gott im Herzen zu bewegen. Der Apostel Petrus fordert uns auf, heiligt vielmehr Gott den Herrn in euren Herzen. Über unseren Gott nachzudenken, also über ihn nachzusinnen, das ist nicht die Aufgabe von bezahlten Theologen und Akademikern in Elfenbeintürmen, die irgendwie der Realität entrückt sind, sondern es ist das Vorrecht und die Berufung jedes einzelnen Gläubigen. Ja, aber das ist auch ein verwegenes Unterfangen, wie einmal ein Bibellehrer sagte. Denn unser Verstand reicht bei weitem nicht aus, um Gottes Größe und ihn in seine Herrlichkeit zu erfassen. Das ist unmöglich. Und meine Worte werden zu kurz kommen, um euch unseren Herrn vor Augen zu malen. Ich werde es nicht schaffen, ihm gerecht zu werden. Das ist unmöglich, noch einmal. Und doch sagt es unser Herr selbst. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Ewiges Leben ist, in der Erkenntnis Gottes zu wachsen. Wer die Fülle erfahren will, muss in der Erkenntnis Gottes wachsen, in der Gemeinschaft und Verbindung mit ihm. Da ist das Leben, da ist das Licht, da ist die Quelle. Es geht nicht bloß um intellektuelle Gedankenspiele, um Wissen oder was weiß ich. Es geht um unsere Herzen, die von seiner überfließenden Liebe und von seiner ganzen Fülle erfüllt werden sollen und dürfen. Zweimal betet der Apostel Paulus darum im Epheserbrief, dass wir doch erkennen seine Herrlichkeit und Liebe zu uns und wir erfüllt werden von seiner Fülle. Wenn wir also jetzt über ihn nachdenken, dann tun Sie das doch auch mit betendem Herzen. Ignorieren Sie mich, um es mal so zu sagen, und richten Sie Ihre Augen, die Augen Ihres Herzens auf Ihren Herrn. Das Nachsinnen über unseren lebendigen Gott darf und soll ein wesentlicher Bestandteil unseres Gottesdienstes sein. Bei Gottesdienst geht es um ihn, nicht um uns. Ja, schmecket und seht, wie freundlich der Herr ist, wie es der Psalmist sagt. Gehen wir zu ihm, denn wohin sonst sollten wir gehen? Er hat Worte des ewigen Lebens, er ist das ewige Leben selbst. Also tun wir es einmal und verlassen wir in Gedanken diesen Saal, die Stadt Dübendorf und die ganze Erde, gefüllt und geschmückt mit unzähligen Kreaturen, Gewächsen, Pflanzen, den duftenden Blumen, heilsamen Kräutern, umgürtet von Flüssen, getränkt mit fließenden Quellen und umschnürt von den majestätischen Bergen. Die ganze Pracht der Schöpfung, lassen wir sie hinter uns. Unser Gott hat dies alles gemacht. Und sie verkünden seine Herrlichkeit, alles, was er getan hat. So groß und viel sind seine Werke, sagt der Psalmist. Die Erde ist voll seiner Güter. Unsere Erde, sie ist wohl 6.000 Trillionen Tonnen schwer. Und doch stürzt sie niemals hinunter ins Bodenlose. Unser Gott trägt sie durch das Wort seiner Macht und hat sie durch seinen bloßen Willen gegründet. Lassen wir die 7 Weltmeere hinter uns, oft über 10 Kilometer tief, von denen der Mensch bis heute nicht einmal 5% hat erforschen können. Der moderne und hochentwickelte Mensch kennt nicht einmal 5% der Meere. Unser Gott hat sie gemacht. Verlassen wir alles Leben auf dieser Erde, von dem heute 8,7 Millionen Arten von Organismen bekannt sind. Also bekannt sind, es gibt wahrscheinlich noch mehr. Unser Gott hat sie alle gemacht. Verlassen wir die Luft, die Atmosphäre, den Himmel, den er wie ein Gewölbe festgesetzt und wie ein Zelt ausgespannt hat. Und dringen wir ein in das Weltall mit seinen unendlichen Tiefen und Weiten. Moderne Wissenschaftler vermuten, und das sind jetzt konservative Vermutungen, einen Durchmesser des sichtbaren Universums von mindestens 78 Milliarden Lichtjahre. Weiß jemand, wie lang das ist? Also ein Lichtjahr sind mehr als 9,4 Billionen Kilometer. Das ist mal eine Weile unterwegs. Das heißt, das Universum ist, ich muss jetzt vorlesen, über 78 Milliarden mal 9,4 Billionen Kilometer breit. Das sind eine Menge Nullen. Ich wollte mal ausrechnen, wie viel, und habe es im Taschenrechner eingegeben, aber da war überfordert. Und ich war überfordert mit den Symbolen. Also ich kann es euch leider nicht sagen. Unser Gott hat dies alles gemacht. Tag und Nacht hat er gebildet. Das Licht bringt er hervor aus seinen Schatzkammern. Er ist es, der den Mond zum Herrscher der Nacht und die Sonne zur Beherrscherin des Tages geordnet hat. Die Sonne, die jede Sekunde 700 Millionen Tonnen Wasserstoff in Helium umwandelt. Die Sonne, die über so viel Energie verfügt, dass wir, um dieselbe Energie zu erreichen, jede Sekunde etwa 100 Milliarden Tonnen Dynamit zünden müssten. Unser Gott hat das gemacht. Durchqueren wir das für uns Sterbliche so undurchquerbare Universum mit seinen über 200 Milliarden Galaxien, geziert mit unzähligen Sternen. Unser Gott hat es gemacht. Gehen wir doch vorüber an allen unaussprechlichen Herrlichkeiten der Schöpfung durch die gigantische Schar von geschätzten über 70 Trilliarden Sterne. Das sind, das konnte ich nachschauen, 7 mal 10 mit 22 Nullen. Unser Gott hat sie gemacht und zum Lob seiner Herrlichkeit in das Universum eingegraben. Und haben wir diese unendlichen Weiten im Geist durchwandelt, was ja für uns gar nicht möglich ist, sich das vorzustellen. Aber erheben wir uns mal über die Himmel der Himmel, über unsere drei Dimensionen und unseren begrenzten Horizont hinweg. Und dringen wir in den Bereich ein, den Fleisch und Blut gar nicht betreten können. Und betrachten wir die himmlischen Herrschare, die Engelchöre, die mächtigen Erzengel, die Herrlichkeiten der Herrschaften, die Throne, die Mächte, die Fürstentümer, die Gewalten, die Cherubim und die Seraphim. Unzählbar ist ihre feurig funkelnde Schar. Noch größer, noch schöner, noch majestätischer als das unsichtbare Universum. Unser Gott hat sie alle gemacht. Und haben wir das alles durcheilt und uns in Gedanken über die ganze Schöpfung aufgeschwungen, über die sichtbare und über die unsichtbare Welt, dann betrachten wir die göttliche Natur. Größer, schöner, herrlicher, prächtiger, reiner als alles, was je geschaffen worden ist und je geschaffen sein wird. Wir treten in die unbeschreibliche Herrlichkeit, wozu unsere Seelen freien Zugang haben durch das teure, kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus. Und wir schauen mit den Augen unseres Glaubens den, der da ist, beständig, unwandelbar, unveränderlich, unteilbar, unaussprechliche Macht. Unbegrenzte Größe, strahlende Herrlichkeit, begehrenswerte Güte, unbegreifliche Schönheit, personifizierte Liebe, Gott selbst. In Hoheit und Pracht ist er gekleidet, Licht ist das Kleid, das er anhat. Und er ist es, der es vermag, unsere verwundeten, geplagten, und fragenden Seelen mächtig zu erfassen. Aber wir vermögen es nicht, ihn angemessen zu schildern oder uns ihn irgendwie vorzustellen. Aber dort ist er. Der Glückselige und Alleingewaltige, der König der Könige und Herr der Herrschenden, der alles bis ins letzte Atom durchdringt, auf seinem Thron der Herrlichkeit im Himmel. Er ist der Ich Bin. Jahwe, der ewig Seiende ohne Anfang und ohne Ende. Er ist Gott, der unaussprechliche, unergründliche, unsichtbare, unbegreifliche, immer Seiende und Gleichbleibende. Vater und Sohn und Heiliger Geist. Von Ewigkeit zu Ewigkeit, über alle Zeitalter, Dimensionen, Schranken und Grenzen hinweg. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs, der König Israels und der Herr der Gemeinde, unser Heiland und unser Gott. Ihn beten an die tausendmal tausend Myriaden von Engeln, die Erzengel, Throne, Herrschaften, Fürstentümer, Mächte, Gewalten, Heere, die Cherubim und die Seraphim. Und sie rufen Tag und Nacht ohne Ruhe, heilig, heilig, Heilig ist der Herr Gott, der Allmächtige, der Herr der Herrscharen, der da war und der da ist und der da kommt. Die ganze Erde, ja das ganze Universum ist erfüllt von seiner Herrlichkeit. Dort ist unser Vater im Himmel, auf seinem Thron der Gnade in seinem heiligen Tempel, umringt von den vier lebendigen Wesen mit 6 Flügeln. Ringsherum und inwendig voller Augen, er in seinem Aussehen einem Jaspis und einem Sardisstein gleich, funkelnd, schön, herrlich, umgeben von einem Regenbogen, gehüllt in einem Licht, zu dem niemand kommen kann. Und doch dürfen wir uns im Glauben mit Freimut nahen. Er, unsere Stärke, unser Fels, unsere Burg, unser Retter, unser Schild, das Horn unseres Heils und unsere sichere Festung. Er wohnt in der Höhe und im Heiligtum und bei denen, die zerschlagenen Geistes und demütigen Geistes sind, um zu erquicken den Geist der Demütigen und das Herz der Zerschlagenen. Auch jetzt in diesem Moment, das ist unser Gott. Von ihm erhält jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen. Niemand ist über ihn. Er ist der über jeden Ursprung und jede Entstehung Erhabene, der Unveränderliche, aus dem alles ins Dasein getreten ist. Er ist der Anfang aller Dinge, die Ursache für alles Sein, die Wurzel von allem Lebendigen. Heilig ist er, der Höchste und Allerhöchste in Ewigkeit, ein verzehrendes Feuer, der Vater des Lichts, bei dem keine Veränderung ist, noch Wechsel von Licht und Schatten, der allein Unsterblichkeit hat und doch auf das Niedrige, ja auf uns schaut. Und von ihm, dem Hochgelobten, ist ausgegangen für uns die Quelle des Lebens, die personifizierte Weisheit, die Macht und das vollkommen gleiche Ebenbild des unsichtbaren Gottes, nämlich der vor aller Zeit vom Vater geborene Sohn, das lebendige Wort, das Gott ist und bei Gott ist, unser Heiland, Herr und Gott, Jesus Christus. Der eingeborene Sohn des Vaters, ewig mit ihm vereint, ihm gleich an Güte, gleich an Macht, Mitgenosse seiner Herrlichkeit. Und keiner von uns wäre würdig, sich von uns aus vor ihn hinzutreten, sich ihm zu nahen oder ihm zu dienen, ihm, dem König der Herrlichkeit, denn bei ihm zu sein ist groß und furchtbar, selbst für die himmlischen Mächte. Aber wegen seiner unsagbaren und unermesslichen Menschenliebe ist er ohne Wandel und Veränderung Mensch geworden. Er entäußerte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Er wurde unser hoher Priester und hat sein Leben und sein Eigenblut zum Opfer für unsere ewige Erlösung hingegeben. Er, der heilig, unschuldig, unbefleckt, von den Sündern geschieden und höher ist als die Himmel, er tritt jetzt für uns ein, vor dem Angesicht Gottes des Vaters im himmlischen Heiligtum der Herrlichkeit. Das ist unser Gott. Ja, und wenn wir uns doch von aller irdischen Anhänglichkeit freimachen könnten, und wenn wir wie ein Fisch aus der Tiefe an die Oberfläche emportauchen würden oder könnten, wir würden dort in der Region der reinsten Schöpfung, im Thronsaal Gottes, auch den unsichtbaren Heiligen Geist sehen, der vom Vater ausgeht, den der Sohn uns als Tröster, Beistand und Unterpfand geschickt hat, symbolisiert durch die 7 Feuerfackeln, die Johannes einst im Thronsaal Gottes gesehen hat, oder die 7 Augen, die die Welt durchziehen. Er, der Heilige Geist, ist von gleicher Natur und Wesenheit mit dem Vater und dem Sohn. Er erfüllt die Engel, heiligt die Gewalten und er belebt alles. Wie die Sonne uns beleuchtet und sich uns verschiedentlich mitteilt, ohne dadurch selbst verringert zu werden, So gibt auch der Geist uns allen seine Gnade und bleibt doch unversehrt und ungeteilt. Keiner von uns kann sagen, ich habe weniger vom Geist bekommen. Er ist und bleibt immer gleich. Durch ihn werden die Schwachen stark, die Armen reich, die Unmündigen und Ungebildeten weiser als die Gelehrten. Dieser Geist ist im Himmel, erfüllt die Erde, ist überall zugegen, hat nirgends Schranken. Er wohnt ganz in jedem Gläubigen und ist ganz mit Gott. Nicht als Diener verteilt er die Gaben, sondern eigenmächtig spendet er die Gnaden. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, der jedem persönlich zuteilt, wie er will. Er ist da, jetzt auch in diesem Moment, und versiegelt und tröstet unsere Herzen und begleitet uns auf dem Weg zum Vater und zum Sohn und vertritt unsere Gebete mit unaussprechlichen Seufzern vor dem Thron der Gnade Gottes. Das ist unser Gott, Vater und Sohn und Heiliger Geist. Getreu, wahrhaftig und unvergleichlich. Das ist der Gott, nach dem wir unsere Hände ausstrecken, nach dem unsere Seele lechzt, nach dem wir dürsten und schreien, wie ein Hirsch schreit nach frischem Wasser in einem trockenen und dürren Land. Das ist der Gott, der uns umgibt mit seinen heiligen Engeln, vor dessen Angesicht wir wandeln, in dem wir selbst leben, weben und sind und in dessen Namen wir uns heute Morgen versammeln. Ist Ihnen bewusst, welchen Gott wir anbeten? Er ist die Quelle des Lebens. In seinem Licht sehen wir das Licht. Und die Freude an ihm ist unsere Stärke. Im Alltag, im tiefsten Tal, in dunkelster Stunde, auch in fürchterlichster Not. Der Herr ist unser Licht und unser Heil und unseres Lebens Kraft. Er allein. Und dieser unaussprechlich herrliche Gott, der da lebt von Ewigkeit zu Ewigkeit, er hat sich in dem Sohn Jesus Christus unwiderruflich mit uns vereint. Sein Licht erstrahlt in unsere Finsternis. Und jetzt kommt das eigentlich Unfassbare, wenn wir uns vergegenwärtigen, wie herrlich und groß Gott ist. Denn als die Fülle der Zeit gekommen war, da nahm der ewige Sohn Gottes das Fleisch der Menschen auf sich, an sich, ohne Sünde, und er wurde ein Mensch, Gott selbst, Gott der Sohn, der allein herrliche und heilige, wahre Gott, wurde wahrer Mensch. Und da werden meine Worte erst recht zu kurz kommen. Aber denkt darüber nach, bewegt es in euren Herzen. Ohne sein Wesen als vollkommener Herr und Gott zu verändern, nahm der Sohn die menschliche Natur an. Er blieb, der er ist, als Gott und wurde doch das, was er zuvor nicht war. Gott erniedrigte sich selbst, um uns zu erlösen. Dieser Gott, den die Himmel aller Himmel nicht fassen können, ist im Sohn einer von uns geworden. Ein größeres Wunder kann es kaum geben. Und wenn wir über unseren unvergleichlichen dreieinigen Gott nachdenken, dann kommen wir deshalb um das unausforschliche Wunder der Menschwerdung unseres Herrn nicht herum. Die Gottheit nahm die Menschheit in sich auf. Ja, und jemand fragte einmal diesbezüglich, wie würde es uns vorkommen, sehen wir die Sonne vom Himmel herabsteigen, die Sonne mit ihrer unendlich erscheinenden Energie, auf die Erde herumwandern und von hier aus allen Menschen ihre Strahlen zusenden. Würde nicht dieses Ereignis alle Zuschauer mit Staunen erfüllen? Ja, wir würden doch staunen und die ganze Zeit darüber reden, wenn es die Sonne selbst schaffen würde, hier auf Erden Form anzunehmen, zu erscheinen und herumzugehen. Gott, der das Licht ist, er hat es getan. In dem Sohn, Jesus Christus. Unser Gott auf Erden, Gott unter Menschen, nicht im Feuer und bei Posaunenschall, auf einem rauchenden Berg oder im Dunkel und im herzerschütternden und ohrenbetäubenden Sturmwind, wo er Gesetze gibt, sondern in leiblicher Erscheinung, wo er sanft und gütig mit seinesgleichen verkehrt. Als hilfloses Baby in diese Welt gekommen, wir haben diese Einsegnung erlebt. Und stellt euch vor, das hat Gott auf sich genommen. Gott im Fleisch, nicht etwa aus weiten Entfernungen wirksam wie in den Propheten, sondern vereint mit einer der Menschheit wesensgleichen Natur, um auf diese Weise durch sein mit uns verwandtes Fleisch die ganze Menschheit zu sich zurückzuführen. Ja, groß ist das Wunder, das auf unserer Erde geschah, dass nämlich der Herr des Alls sich in der Fülle der Zeiten zu uns herabgelassen hat. Gott wurde Mensch. Der Alte an Tagen wurde ein Kind. Wo ist solch ein Gott so wie er? Wer sollte nicht erstaunen, wenn er darüber nachdenkt, dass der Herr der Engel geboren wurde? Die Majestät bekleidete sich mit Niedrigkeit, die Stärke mit Schwachheit und die Ewigkeit mit Sterblichkeit. Das heißt, und ich kann es Ihnen nicht näher erklären, aber es heißt, die Fülle der Gottheit war einst mit einem Embryo verbunden, mit einem Säugling, mit einem Kleinkind. Der Schöpfer aller Dinge wurde ein Geschöpf. Eines der einschneidendsten Ereignisse der Weltgeschichte war die Nachricht: Euch ist heute der Heiland geboren. Welcher ist Christus? Der Herr, Gott selbst. Halten wir kurz inne und fragen uns: Warum geschah dieses Wunder überhaupt? Tat Gott es nur, um seine unaussprechliche Macht zu zeigen, um zu zeigen, was er alles kann? Nein, dieses unbeschreibliche Wunder war ein Akt purer, uneingeschränkter Liebe. Vereinfacht gesagt, Gott der Sohn nahm in seine alle Grenzen überschreitenden Liebe unsere menschliche Natur an, um in und durch sich selbst den hochheiligen Gott mit dem sündigen und gefallenen Menschen wieder neu zu verbinden. Christus wurde zu uns herabgesandt, um uns zu Gott hinaufzuziehen. Wir Menschen sind nun einmal Sünder. Und wenn es uns schwerfällt, das zu glauben, und wir sind verheiratet, dann fragt es nur euren Ehepartner. Über euch natürlich, über euch selbst, ne? Wir sind Sünder. Keiner von uns erreicht die Herrlichkeit Gottes, wie sehr wir uns auch bemühen. Wir sind schwache Geschöpfe. Wir versagen und verfehlen uns vielfach, auch wenn wir es nicht wollen. Und der Vater der Sünde ist der Teufel. Und wenn wir sündigen, machen wir ihn zu unserem Vater. Und wir trennen uns von dem lebendigen Gott, unserem Vater. Und das Ergebnis dieser Sünde ist der Tod, nämlich die Trennung von dem Leben, das Gott uns geschenkt hat. Darum müssen wir sterben, weil wir Sünder sind. Der Tod war der Machtbereich des Teufels über uns Menschen. Wir haben von uns aus keinerlei Hoffnung, jemals dem Tod ein Schnippchen zu schlagen. Auch wenn wir uns einfrieren lassen und unsere Hoffnung auf die Wissenschaft setzen. Ja, Sie lachen mit Recht. Wir haben keine Chance, den Tod zu besiegen. Mensch und Sünde sein bedeutet, Tod und Teufel ausgeliefert zu sein. Sünde und Tod haftet an uns Menschen, um es mal so zu sagen, wie eine unheilbare Krankheit, wie ein Krebs, das uns zerfrisst und ins Grab bringt. Und deshalb wurde Gott, der Sohn, Mensch, um für die Menschen als Mensch Sünde, Tod und Teufel zu besiegen. Freiwillig ist er, der Fürst des Lebens, in das Reich des Todes hineingegangen, um uns zu erlösen. Nun können wir Menschen in und durch Christus Jesus ewig leben und müssen nicht mehr sterben, selbst wenn wir sterben. Unser Glaube verbindet uns mit dem einzigen Menschen, der zugleich Gott ist und der den Tod besiegt hat. Der Mensch Jesus Christus, sagt Paulus, ist Mittler, ja eine Brücke zwischen uns und dem einstmals unnahbaren Gott geworden. Das Himmlische und das Irdische sind in ihm vereint worden. So wie die Finsternis im Haus verschwindet, sobald man das Licht herbeibringt, so ist auch der Tod, der in der menschlichen Natur herrschte, durch die Gegenwart Gottes in Jesus Christus verscheucht worden. Er ist die Sonne unserer Gerechtigkeit. Er hat uns das Licht und das Leben gebracht. Jemand sagt es einmal so: Gottes Sohn nahm die Natur des Menschengeschlechts an, um uns Menschen mit unserem Schöpfer zu versöhnen und zu verbinden, damit der Teufel, der den Tod in die Welt gebracht hat, gerade durch die menschliche Natur, die er ja bezwungen hatte, selbst wieder bezwungen würde. Was heißt das? Gott schuf den Menschen. Der Teufel besiegte den Menschen. Gott wurde Mensch. Dieser Mensch besiegte den Teufel. Gott ist nun verbunden mit den Menschen. Und zwar mit allen, die an den Mensch gewordenen Gott glauben. Das ist die unaussprechliche Herrlichkeit unseres Gottes. Und das ist, was den christlichen Glauben von jeder anderen Religion der Welt abhebt. Unser Gott, der nicht auf einem fernen Thron sitzen bleibt und uns umherscheucht und herumkommandiert, sondern der sich selbst erniedrigt und einer von uns wird, um uns zu erlösen und zu sich zu ziehen. Der Martin Luther, er machte einst deutlich, dass uns der Teufel sehr nahe kommen kann, wenn er uns verführt, wenn wir uns vom Bösen überwinden lassen und seine Eigenschaften annehmen. Wir Menschen können buchstäblich teuflisch werden. Aber, und das gilt jetzt für uns Gläubige, niemals kann er uns so nahe kommen, wie Christus uns nahe gekommen ist. Denn der Teufel ist kein Mensch geworden und er ist nicht wie Gott der Sohn Fleisch und Blut geworden. Mit anderen Worten, seit der Menschwerdung unseres Gottes ist durch unseren Glauben unsere Verbindung zu Gott immer stärker als jede mögliche Verbindung zum Teufel. Denn er hat sich mit uns eins gemacht, aus lauter Gnade, Güte, Barmherzigkeit und Liebe. Unser allmächtiger Herr hat sich dem wütenden Feind nicht in seiner Majestät, sondern in unserer Niedrigkeit gemessen. Und er hat gewonnen. Stellen Sie sich das einmal vor. Er stellte dem Teufel den gleichen Leib entgegen und die gleiche Natur wie die unsere, aber frei von Sünde. Er besiegte ihn nicht als Löwe, sondern als Lamm. Er besiegte ihn nicht auf dem Schlachtfeld, sondern am Kreuz von Golgatha. Um die Fessel der Sünde und des Todes zu lösen, nahm der allmächtige Sohn Gottes die menschliche Natur in sich auf. Er, der doch alles erfüllt und alles in sich schließt, der in allem dem Vater ebenbürtig ist und in ein und derselben Wesenheit aus ihm und mit ihm gleich ewig ist. Es würdigte sich der Schöpfer und Herr aller Dinge, einer der Sterblichen zu werden, indem er sich jene zur Mutter erkor, die er doch selbst erschaffen hatte. Wo ist solch ein Gott so wie er? Und ausgerechnet im Tod hat er für uns den Tod zertreten. Sein Grab wurde die Quelle unserer Auferstehung. Gott wurde Mensch, damit wir Kinder des Vaters, Brüder und Schwestern des Sohnes und Gefäße des Heiligen Geistes werden können. Und das hat Miriam in ihrem Zeugnis ja auch angetönt, dass dieser herrliche Gott eine persönliche Beziehung zu uns will. Wie unfassbar das ist, dass wir Christen uns in Christus Verwandte Gottes nennen dürfen. Er wurde uns in allem gleich, damit wir durch den Glauben in allem mit Gott vereint werden können, ja seine Hausgenossen werden dürfen. Das ist das Werk unseres unaussprechlich herrlichen Gottes. Christen leben vor dem Angesicht Gottes des Vaters, um es mal so zu sagen, als seine Blutsverwandten im menschgewordenen Sohn und durch den ausgegossenen Heiligen Geist vereint mit ihm. Wir sind seine Familie. Darum freut euch, denn euch ist der Heiland geboren. Und ich bin darum sehr froh, dass die kommenden Sonntage der Adventszeit dies zum Thema haben werden. Freut euch, es gibt kein größeres Wunder und eine größere Freude als die Nachricht, dass Gott selbst sich mit uns armen, elenden Sündern verbunden hat. Die Freude an diesem unvergleichlichen Gott ist unsere Stärke. Durch das Tor, durch das der Tod eindrang, nämlich durch den Menschen, trat auch das Leben ein, das den Tod tötete. Ihn, den die Cherubim tragen, hielt Maria in ihren Armen. Gott, den das All nicht umfassen kann, wohnte im Leib der Jungfrau. Der König, vor dem die Engel, diese feurigen Geistwesen, erzittern, lag an der Brust seiner Mutter und sie umfing ihn liebkosend als kleiner Knabe. Die Himmel sind der Thron seiner Herrlichkeit und er saß auf Marias Schoß. Die Erde ist seiner Füße Schemel und er ging auf ihr als kleines Kind umher. Seine hohle Hand misst den Staub und er trat darauf als Knabe. Ja, sagte Spurgeon einst, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht geschaffen hat und die Säulen der Schöpfung trägt, wurde so schwach, dass er in den Armen einer Frau getragen werden musste. Ja, und nehmt euch diese Freiheit und nehmt das Bild der Einsegnung. Diesen Weg ist unser Herr und Gott gegangen. Wer sah jemals, dass Lehm seinem Bildner als Kleid diente? Um es so zu sagen, unser Töpfer wurde der Ton. Zu diesem allen erniedrigte sich Gott um uns Menschen willen. Noch einmal, wo ist solch ein Gott so wie er? Immanuel, Gott mit uns. Der Unantastbare wurde tastbar, der Unsichtbare sichtbar. Welches Herz vermag sich eine derartige Selbstverleugnung vorzustellen? Welche Zunge vermag der Herrlichkeit dieser Gesinnung Ausdruck zu verleihen, der Christus veranlasste, aus der unendlichen Herrlichkeit herabzukommen, um unsere Natur mit der Seinen zu vereinen, um zwischen Gott und uns vermitteln zu können? Und Paulus sagt, diese Gesinnung, diese Selbstlosigkeit sollen wir an den Tag legen. Nun, wer diese Gesinnung hat, darf nachher mit mir reden und zeigen, wie man das im Alltag immer umsetzt. Denn ich sage Ihnen ehrlich, ich bin noch weit davon entfernt. Aber ich will danach trachten. Können wir diese Breite, Länge, Tiefe und Höhe unseres Erlösers und seine Liebe, die durch alle Erkenntnis übersteigt, wirklich ermessen? Können wir das ganze Ausmaß von Johannes 1, Vers 14 begreifen? Und das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns und wir sahen seine Herrlichkeit? Nein. Die unaussprechliche Herrlichkeit unseres Gottes und seine Menschwerdung übersteigt letztendlich unsere Erkenntnis. Groß ist, wie Paulus sagt, das Geheimnis des Glaubens. Gott ist geoffenbart im Fleisch. Aber ich kann kommen, ihn anbeten und wie der Apostel Thomas ausrufen, mein Herr und mein Gott. Das will ich tun und das sollten wir alle tun. Er, damit komme ich zum Schluss, er, der Urheber des Lebens, der unmöglich von der Verwesung überwältigt werden konnte, Der Erstling der Entschlafenen und Erstgeborene von den Toten. Er hat sich mit deiner schwachen und armen Natur vereinigt. Er wurde dem Leib deiner Niedrigkeit gleichgestellt, damit er dich nach dem Bild seiner Herrlichkeit umgestalte, dich rein und unvergänglich mit Gott dem Vater vereine, dich zu ihm emporhebe, dir Anteil an seiner unsterblichen Natur gebe und dich von Ewigkeit zu einem geliebten Gotteskind mache. Er erhöhte uns Menschen, indem er selbst Mensch wurde. Er besiegte den Tod, indem er selbst starb. Er hob unsere Sünde auf, indem er selbst zur Sünde wurde. Er schenkte uns das ewige Leben, indem er selbst aus den Toten auferstand. Er versetzte uns in den Himmel, indem er selbst als unser Vorläufer und Fürsprecher in den Himmel auffuhr. Er vereinte uns mit dem Himmel, indem er vom Vater den Heiligen Geist zu uns sandte. Und er erhält uns in dieser Himmelsverbindung, indem er selbst, jetzt und immer da, als unser Hohepriester für uns eintritt. Und so hat seine Menschwerdung uns völlig mit Gott verbunden. Sein Gehorsam hat uns völlig würdig gemacht. Sein Blut hat uns völlig gereinigt. Sein Tod hat uns völlig gerecht gesprochen. Seine Auferstehung hat uns völlig lebendig gemacht. Seine Himmelfahrt hat uns den Weg völlig geebnet. Seine Ausschüttung des Heiligen Geistes hat uns völlig verwandelt. Und sein ewiges Hohepriestertum vor dem Vater hält uns völlig sicher in Gottes Hand. Noch einmal, wo ist so ein Gott, so wie er? Und darum freut euch im Herrn alle Zeit. Und abermals sage ich, freut euch. Dem aber, der mächtig genug ist, uns ohne Straucheln zu bewahren und uns unsträflich mit Freuden vor das Angesicht seiner Herrlichkeit zu stellen, dem alleinweisen Gott, unser aller Retter, gebührt Herrlichkeit und Majestät, Macht und Herrschaft, jetzt und in aller Ewigkeit. Amen. Ich möchte beten. Vater im Himmel, der Psalmist sagt, dass du in Hoheit und Pracht gekleidet bist. Licht ist dein Kleid, das du anhast. Und wir können uns dir niemals von uns selbst aus nahen. Aber du selbst hast im Sohn den Weg völlig frei gemacht. Herr Jesus Christus, ich danke dir, dass du es nicht wie einen Raub festgehalten hast, Gott gleich zu sein, sondern dass du dich erniedrigt hast und dich uns gleich gemacht hast, ja bis zum Tod am Kreuz von Golgatha. Ich danke dir für deinen Heiligen Geist, den du uns gesandt hast und mit dem du uns in Unvergänglichkeit mit dem Vater verbunden hast. Und Herr, mir fehlen die Worte, dies angemessen zu schildern, zu sagen. Und vergib auch mir, wo ich es in falscher Weise gesagt habe, um ja deine Größe zu rühmen. Und ich bitte dich, segne uns, stärke unsere Herzen durch deinen Heiligen Geist. Mach du in uns das lebendig, was du lebendig machen willst. Und stärke uns, damit wir immer mehr erkennen, deine Liebe, die doch alle Erkenntnis übersteigt. Und dass wir in dieser Liebe leben, mit dir, in dir, bis du kommst und uns zu dir rufst. Gepriesen sei darüber dein wunderbarer und herrlicher Name. Amen.